Wir haben also über Storytelling gelernt, es lohnt sich auch nochmal zu überlegen, wie man das erzählt. Nicht einfach so drauf los, und das machen, glaube ich, viele Unternehmen ehrlich gesagt falsch. Die erzählen immer, wie toll sie sind und was sie für Produkte haben und tolle Referenzen, aber das allein macht ja noch keine Story aus. Wenn man sich mal mit Disney zum Beispiel beschäftigt, da stirbt ja am Anfang immer jemand ganz Wichtiges. Es geht erstmal mit einem dramatischen Thema los, was echt schmerzhaft ist, und das erstmal auf den Tisch zu holen. Und dann schaut man, wie man daraus was entwickeln kann, wie man die Leute aber auch zusammenholt und jetzt nicht sagt, ich kann das alles, ich mache das, sondern wir stellen die Fragen, wir entwickeln das gemeinsam, jeder kann sich beteiligen. Und so wird dann eine Geschichte draus und so entwickelt sich vielleicht auch so ein Disney-Film oder so ein Pixar-Film, dass es sich finden muss.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln, und ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute soll es unter anderem um das Erzählen von Geschichten gehen und wie sie dabei helfen, Projekte erfolgreich zu machen. Es geht um die Macht der Sprache. Denn zu Gast ist Gabriel Rath. Er sagt, wenn du die Geschichte richtig erzählst, dann wird es auch was. Es geht ihm also nicht nur darum, welche Geschichte erzählt wird, sondern auch darum, wie sie erzählt wird. Und du magst vielleicht schon etwas von ihm gehört haben, vor allem wenn du uns oder mir auf LinkedIn folgst und du zu unserer, na, ich sag's mal ganz liebevoll, Bubble der neuen Arbeitswelt gehörst. Gabriel ist Speaker, Moderator und Podcaster, aber nicht nur das, er ist im Bereich Organisationsentwicklung beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband tätig, und sein Hintergrund ist, soviel ich weiß, ein Studium der Politikwissenschaften und Soziologie und zum anderen aber auch eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Und ich glaube, uns verbindet auch hier eine besondere Leidenschaft für Marke und Marketing. Ja, vor einiger Zeit hatte ich ein sehr nettes Telefonat mit ihm, wo er mir von einem seiner sehr coolen Projekte erzählt hat und dass er so ganz nebenbei mal auf Erfolgskurs gesetzt hat. Ich fand diese Geschichte einfach unglaublich super und vor allem hat mich seine Energie überzeugt. Um welches Projekt es dabei geht und wie Gabriel es geschafft hat, es zum Kassenschlager zu machen, das erzählt er uns nun selbst, und ich freue mich, lieber Gabriel, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Moin, sagt man so schön. Ich grüße also aus dem hohen Norden, aus Rostock City von der Ostsee, und freue mich, heute bei dir zu sein.
Ja, wie schön. Ja, ich möchte auch direkt darauf hinweisen, wir haben eben schon eine Stunde miteinander gesprochen, und das Gespräch kannst du dir auf Gabriels Kanal anhören. Du findest seinen Podcast überall, natürlich, wo es Podcasts gibt. Such einfach nach Gabriel Rath oder auch nach New Work Chat. Und da kannst du jetzt 233 Episoden nachholen. Ja, lieber Gabriel, lass uns doch so starten. Also erstens, habe ich dich überhaupt richtig anmoderiert? Ist irgendwas zu korrigieren, zu ergänzen, was dir jetzt gerade noch total wichtig ist?
Naja, ich habe gewissermaßen verschiedene Hüte auf jeden Fall sind es mehrere. Und die Frage ist halt immer, was gerade von Interesse ist. Wenn ich mich selbst vorstelle, dann erzähle ich immer auch, dass ich verheirateter Vater von drei Töchtern bin. Das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Es hat auch mit Arbeit zu tun, also mit Care-Arbeit, wenn man das so bezeichnen möchte. Es hat mit Prioritäten zu tun, vielleicht auch mit neuer Arbeit oder neuen Perspektiven auf Arbeit, Vereinbarkeit. Und ich war früher mal Musiker, also Rapper sogar. Das gehört vielleicht auch noch dazu und ist auch nochmal so eine ganz andere Facette, auch wenn es heute vielleicht nicht primär darum geht. Wer weiß.
Ja, das erklärt aber den Look auf deinem Podcast-Foto.
Ja, da kommt alles so ein bisschen zusammen, ne? Die Historie.
Genau. Ja. Wer jetzt wissen will, was gemeint ist, guckt einfach nach. So, lieber Gabriel, lass uns aber auch noch ein bisschen tiefer reingucken in dein Leben. Du hast jetzt nicht wirklich Zeit gehabt, dich auf die Frage vorzubereiten, aber welche zwei, drei Ereignisse in deinem Leben sind dir denn jetzt gerade besonders präsent und du würdest sagen, die haben mich ziemlich stark geprägt?
Also ich bin ja in den 80er Jahren groß geworden in Rostock in der ehemaligen DDR und dementsprechend war der Fall der Mauer ein extrem großes und wichtiges Ereignis, auch Erlebnis. Ich war zwar noch ein Kind, aber habe das mit 9 dann immerhin schon so weit mitbekommen, als dass wir auch mit der Familie bei diesen Montagsdemonstrationen dabei waren, die es also gab. Auch gerade hier in Rostock übrigens von der Marienkirche sehr viel mit gefördert und organisiert. Und dann eben auch also diese Connections wieder zur Familie im Westen, zu überhaupt diese Reisefreiheit. Also du musst dir halt vorstellen, wir konnten nicht mal nach Dänemark, obwohl wir halt am Strand groß geworden sind, wir konnten nicht mal mit der Fähre rüberfahren. Du konntest also wirklich in diesem Käfig nichts machen. Und dann also das zu erleben, da hat sich also eine große Welt geöffnet und in der werden ja nun auch meine Kinder groß. Und also das war sicherlich ein sehr wichtiges Ereignis, ein geschichtliches für unsere Kinder. Liegt das ja schon ewig zurück, aber für mich und für meine Historie und meine Geschichte ist das auf jeden Fall sehr einschneidend. Und dann auch diesen Vergleich zu haben zwischen dieser alten Welt der DDR und diesem Regime, das es eben auch gab und der Stasi und all dem, was dazu gehört. Und der heutigen Welt, die sich natürlich auch schon weiterentwickelt hat. Ein zweites Ereignis, ich bin in meinen 20ern dann so nach der Schule oder auch schon etwas in der späten Schulzeit bin ich infiziert worden mit Hip-Hop-Musik. Das kam alles so ein bisschen rübergeweht aus den Vereinigten Staaten. Und wir fanden das auch durch die Energie wahrscheinlich so toll. Und Hip-Hop hat ja nicht nur was mit Musik zu tun, sondern diese Hip-Hop-Kultur. Kultur ist ja auch ein Begriff, über den wir in der Arbeitswelt viel sprechen. Diese Kultur war eben in 4 Elementen zu erleben. Also in der Musik, im Rap und im DJing und dann noch dieses Breakdance-Thema und Graffiti. Das heißt, kreativ sein, dich ausprobieren und Community haben, sich vernetzen und Respekt füreinander haben. Das waren so die Werte und das fanden wir toll. Und da war dann so ein großer Moment, als ich eben selber auch angefangen hatte, Musik zu machen, Texte zu schreiben und zu rappen. Ich hatte dann meine erste Solo-CD rausgebracht, weiß ich noch, also CD. Und die landete dann in der in dem damaligen Magazin Juice. Das war so Europas größtes Hip-Hop-Magazin. Und da war das Demo des Monats. Und das war für mich das größte.
Ja, mega.
Also ich war natürlich extrem stolz drauf, dass ich da jetzt, also ne, das hat natürlich mit Verkäufen überhaupt nichts zu tun gehabt, aber das war für mich so ein persönlicher, individueller Meilenstein und hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte noch mehr machen und irgendwie auch selbstbestimmt was machen. Also das ist ja, wenn du auch Musik machst, du schreibst deine Texte selbst, du überlegst dir, wie trete ich auf, das sagt dir ja keiner. Also das war, glaube ich, so ein zweites Erlebnis, rückblickend. Dann das dritte vielleicht auch die Geburt meiner ersten Tochter. Ich habe ja, wie gesagt, 3 Töchter und du weißt ja, wie das ist. Also das ist ein einschneidendes Erlebnis, das verändert das Leben auch nochmal total, hat es auf ein ganz anderes Level gebracht. Ich habe in den Jahren danach so einen Daddy-Blog geschrieben und habe so ein bisschen auch anekdotenhaft versucht festzuhalten, was da so alles passiert, wie sich die Welt verändert, wie sich die Prioritäten auch verschieben. Und ich bin heute also stolzer verheirateter Vater und das ist das Wichtigste. Das habe ich auch für mich gelernt. Also Arbeit ist toll, besonders wenn man das Richtige gefunden hat. Aber Familie ist das Wichtigste und dementsprechend schaue ich eben auch, wie ich meine Zeit heute aufteile und wie ich das vereinbare.
Ja. Was ja bei dir gar nicht so trivial ist, ne? Weil dadurch, du hast ja selber gesagt, du hast verschiedene Hüte auf und hast aber eben auch nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit zur Verfügung. Wie organisierst du dich?
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Ja, gar nicht so strukturiert wie so ein Projektmanager, der sich alles anschaut und Zahlen wälzt, sondern schon irgendwie intuitiv mittlerweile. Ich würde aber nicht sagen, dass ich nach Spaß oder so gehe, sondern ich gehe danach, was ist mir A wichtig, also das Thema Familie, was ich sagte, und Freunde gehören auch noch sicherlich dazu. Und dann, was sind einfach Themen, die mich interessieren? Ja, also was sind Felder, Spielfelder gewissermaßen, auf denen ich gerne aktiv sein möchte? Und dann gehen die auch so ein bisschen ineinander über und verbinden sich bestenfalls. Das heißt, ich kam zum Beispiel über die Musikwelt, in der dann auch so soziale Netzwerke an den Start kamen. Dann gab es irgendwann 2004 und 2005 MySpace, also eine Plattform, die wir als Musiker nutzen konnten. Darüber kam dann YouTube und Facebook. Das habe ich dann genutzt als Musiker und kam dadurch in diese Welt auch da zu arbeiten und habe dann also als Social Media Manager in Hamburg bei Agenturen gearbeitet. Und schon hatte ich so ein Feld, was irgendwie in beide Welten ging. Und so hat sich das eigentlich auch weitergeführt und weitergefügt. Also das ganze Social Networking-Thema ging irgendwann in die Unternehmenswelt rein, also auch in Unternehmen. Wie können wir uns da besser vernetzen und Tools auch nutzen? Wie bauen wir Communities? War auch immer so ein Thema, was sich überall durchgezogen hat. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben da also eine Social Crowdfunding-Initiative hochgezogen im Pandemiejahr 2020, die Eisbademeisters. Die wiederum gehen auch mit Arbeit zusammen, weil man sucht Sponsoren, man ist PR-seitig unterwegs. Und so ergibt sich dann ganz viel. Und wenn man dann so sozusagen seiner Leidenschaft folgt und offen ist, auch für neue Kontakte, neue Netzwerke und alles zusammen dann ja auch in meinem Podcast, wo es dann mal um das geht, mal um Musik geht, mal um das geht, dann ist es für mich eigentlich das Schönste, wenn man diese Dinge nicht nur selbst bestimmt, sondern wenn man sie auch verbindet und wenn man damit dann vielleicht sogar noch was Gutes bewirken kann.
Ja, genau, das hört sich ja so ganz fluffy an. Und dann gibt es auch natürlich noch die formale Seite, nämlich wie viel Prozent bist du denn zum Beispiel beim
DSGV?
Genau.
Beim DSGV bin ich mit 40 Stunden gestartet, bin da mittlerweile mit 32 Stunden.
Und ja, immer das noch ist total viel dafür, was jetzt sonst noch parallel alles läuft.
Ja, aber man muss eben dazu sagen, ich mache ja auch nicht alles gleichzeitig. Ne? Das heißt, Eisbaden zum Beispiel gehen wir im Winter und bespielen dann also unsere Kanäle und machen dann so unsere Kooperationen, die mittlerweile irgendwie in 5, 6 Städten auch stattfinden. Und das machen dann Teams dort selbstständig. Das heißt, man bringt was auf den Weg. Das muss ich nicht alleine alles tun. Und das mache ich, wie gesagt, auch nicht in der Zeit, in der ich dann ganz viel Musik mache. Das mit der Musik ist eh auch ziemlich weit runtergegangen, auch durch die Familie und auch durch die Arbeit. Oder wenn ich mal einen Vortrag halte, dann mache ich natürlich an dem Tag keinen Podcast. Das heißt, es sind verschiedene Dinge und es sind immer wieder andere Dinge auch im Fokus. Aber ja, die Festanstellung gibt es auch noch. Und warum Festanstellung? Die Frage kommt manchmal. Ich glaube, es hat auch einen Vorteil, in einem Unternehmen zu sein, weil man dann ganz tief auch reingucken kann und tief auch dabei ist und nochmal eine ganz andere Beziehungsebene auch hat zu den Menschen, die dort arbeiten. Sicherlich hat es auch Vorteil, der Externe oder die Externe zu sein, aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Seite, die mir auch gut gefällt, weil ich dann hier auch sehr tief in dieser Organisation dann tätig sein kann. Der DSGV, vielleicht nochmal kurz als Erklärung, ist quasi der Dach- und Spitzenverband der großen Sparkassenfinanzgruppe mit über 350 Sparkassen. Und was mir da immer gut gefallen hatte, ist ja eben auch diese Gemeinwohlorientierung. Es geht nicht um Profitmaximierung, sondern es ist eigentlich sehr aktuell, sehr, sehr modern. Es geht um Nachhaltigkeit. Und wir versuchen also in diesem Verband alles dafür zu tun, damit eben diese Sparkassen und die Verbände, die Regionalverbände, die dazugehören, damit die gut arbeiten können. Und ich bin für meinen Teil quasi in diesem Verband dafür zuständig, dass die gut arbeiten können. Also auch eine Sache, die ich mit einem gewissen Sinn verbinde. Und wenn ich dann noch nebenbei meine Spielfelder habe, wie auch meinen Podcast, dann geht das manchmal auch an meine Grenzen, muss ich auch zugeben. Aber dann ist es trotzdem erfüllend.
Ja, was sagen denn deine Kollegen und Kolleginnen zu deinem Podcast?
Einige kennen den, andere interessiert das weniger, aber so erlebe ich das auch im Freundes- und Familienkreis. Also meine Frau zum Beispiel hört ihn gar nicht, weil die einfach an dem Thema nicht interessiert ist und das ist auch okay. Wir reden dann über andere Dinge und so gibt es dann also auch Kollegen, Kolleginnen, die hören das gerne. Es sind auch schon interessante Sparkassengeschichten dabei gewesen. Und es gibt aber auch andere, die haben davon noch nie gehört. Also sehr unterschiedlich.
Ja. Du, lass uns auf die Geschichten schauen. Und du hast es jetzt gerade so in so einem Nebensatz so weg. Ich habe gedacht, nee, Moment, das müssen wir jetzt noch mal größer machen. Eisbademeister. Erzähl erstmal, was ist es überhaupt und ja. Worum geht's da? Wie habt ihr es aufgesetzt? Und vor allen Dingen gerne auch, wieso lässt sich daran so schön zeigen, dass durch das richtige Erzählen der Story das eben auch so erfolgreich wurde?
Genau, ich habe mich, um vielleicht mal zu starten, schon öfter mal gefragt, was ist eigentlich so der rote Faden in meinem Leben oder Lebenslauf, ich will jetzt gar nicht Karriere sagen, aber all dem, was ich getan habe, was ja auch auf unterschiedlichen Spielfeldern oder in unterschiedlichen Bereichen stattfand, ne? Also diese Studium, Musik, dann irgendwie Agenturwelt, dann war ich auch nochmal bei einem Startup, dann in die Sparkassenwelt, also sehr unterschiedlich, könnte man sagen. Und was mich immer interessiert hat, waren tatsächlich gute Geschichten zu finden, sie gut zu erzählen und damit auch was Gutes zu bewirken. Und vielleicht sogar nochmal zu schauen, wie kann man eine neue Geschichte auch überhaupt erstmal auf die Beine stellen und dann erzählen. Und das habe ich so erkannt, ist eigentlich auch in meinem Podcast der Fall. Das heißt, ich kuratiere ja eigentlich auch sogar gute Stories, die bestenfalls auch dazu inspirieren, dass sich was in Bewegung setzt. Und was also in der Pandemie passierte, im Jahr 2020, mitten im Lockdown war, ich arbeitete bei einer Digitalagentur hier in Mecklenburg-Vorpommern, Mandarin Medien, und ich hatte gerade neu begonnen, und die sitzen also in Schwerin am schönen Schweriner See, und ein neuer Kollege, der war auch gerade frisch dabei, der kam aus Essen und ist hochgezogen, und er forderte mich so ein bisschen heraus, in diesen kalten See zu gehen. Das war also im Winter, und da kann man sich vorstellen, ist der See dann irgendwie bei 1 oder 2 Grad. Und da habe ich mich dann also herausfordern lassen, sportlicherweise, sozusagen als Einheimischer. Und dann entstand da so ein kleiner Wettkampf draus. Dann gehen wir auch in die Ostsee, die war natürlich auch eiskalt im Winter. Und ich habe dann gesagt, also wenn wir das schon machen, dann sollten wir das auch für irgendwie für einen guten Zweck machen. Und man muss dazu wissen, in den USA zum Beispiel, vielleicht weißt du das ja, wer dann zum Beispiel einen Marathon läuft, der verbindet das immer mit irgendeiner Spendengeschichte und lässt dann irgendwie, sammelt dazu was ein. Irgendwie ist das in Deutschland noch nicht so etabliert. Aber wir haben gesagt, wir erregen auf jeden Fall ja irgendeine Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn man im Winter, im Januar, Februar an den Strand geht, wo die Spaziergänger Rinnen sozusagen dick eingepackt lang gehen, und wenn man dann sich aussieht und da reingeht, dann ist auf jeden Fall die Aufmerksamkeit da. Und das heißt, man muss nur noch was mit dieser Aufmerksamkeit tun. Und wir haben dann also gesagt, weil dann auch schnell 2, 3, 4 Freunde dazu kamen, lass uns doch mal überlegen, wofür könnte man jetzt Spenden sammeln, angenommen, es würde uns gelingen. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich für die, denen wirklich kalt ist, nämlich Obdachlose. Da haben wir uns auch mit diesem Thema nochmal beschäftigt und haben festgestellt, es gibt natürlich auch Initiativen, also einen Obdachlosenhilfeverein hier in Rostock, der mit so einem Kältebus unterwegs ist, und haben dann mit denen einfach Kontakt aufgenommen, und die sagten also, wir bräuchten eigentlich dringend einen neuen Bus, weil das schon ein sehr, sehr alter Bus war, und haben wir gesagt, wie viel Geld bräuchtet ihr denn dafür? Naja, wir könnten einen bekommen, den müssten wir modernisieren und fertig machen, und also so 10.000 Euro. Und wir haben einfach begonnen. Wir hatten relativ schnell 1.000 Euro zusammen. Wir haben dann einen Instagram-Kanal aufgesetzt. Es ist sehr, sehr schnell eine Community entstanden, weil immer wenn du einen guten Zweck hast oder zumindest einen Purpose, würde man vielleicht neudeutsch sagen, also etwas, wofür du es machst, ne, was nicht monetär im Vordergrund ist, sondern eine höhere Sache, wenn man so möchte, dann kommen schnell Leute zusammen, die sich damit identifizieren. Und so haben wir relativ schnell auch Presseberichte bekommen in der lokalen Presse, aber auch der NDR kam, also überregionale Medien. Und dann haben wir tatsächlich in 2,5 Monaten diese 10.000 Euro voll gehabt und haben auch irgendwie Prominente noch mit eingebunden, die von sich aus auf uns zukamen. Monchi zum Beispiel, der Frontsänger von Feine Sahne Fischfilet, oder Kai Diekmann, der Ex-Bild-Chef, der auch immer Eisbaden geht, der kam dann wiederum in meinen Podcast, dann haben wir über Eisbaden gesprochen, so hat es sich sehr schön vernetzt. Dann kamen Hamburger und haben gesagt, wir wollen das in Hamburg machen, die gehen dann seitdem in die Elbe im Museumshafen Övelgönne und alle sammeln mittlerweile, also es gibt die Eisbademeisters in Berlin, es gibt sie in Eckernförde, in Wismar, in Münster mittlerweile und alle sammeln also für den guten Zweck. Wir haben machen das alle ehrenamtlich, wir haben also Designer, die Grafik erstellt haben, wir haben Hoodies, wir haben Merchandise, wir haben Berichte in Sat.1, Bild der Frau war da, also wirklich crazy, was da so abgegangen ist und wir haben natürlich auch für verschiedene andere Zwecke noch gesammelt und haben gemerkt, es geht leichter, als man denkt, wenn man das zusammen auf die Beine stellt, wenn du Unternehmen noch mit dazu holst, also wenn man das tut und wenn man dann diese Story eben erzählt, um darauf zu kommen. Und das ist nicht nur Social Media Marketing, sondern das ist vor allen Dingen die Frage, wofür machen wir das? Was wollen wir damit erreichen? Warum machen wir das? Und dann eben aber auch wirklich da so ein bisschen rein zu zoomen in diejenigen, die es umsetzen. Weil ich glaube, eine gute Geschichte braucht dann immer die Protagonisten sozusagen. Und so haben wir dann immer wirklich auch diejenigen, die dann sich getraut haben, reinzugehen, gut erzählen lassen, warum sie das machen, wie sie das auch Überwindung gekostet hat. Und es ist ja auch für die Gesundheit toll, ne? Das ist ja auch das Schöne beim Eisbaden, dass das wirklich einen Effekt hat. Man sollte natürlich gesund sein, aber du fühlst dich danach eben wie neugeboren. Das ist ja beim kalten Duschen auch schon so. Und so ist es auf verschiedenen Ebenen gut gewesen. Dazu war es noch so eine Challenge, wie diese Eisbacke-Challenge. Man hat sich's getraut, man zeigt es dann gern, dass man es geschafft hat, auch den anderen. Naja, und wir haben also über Storytelling gelernt. Es lohnt sich, auch nochmal zu überlegen, wie man das erzählt. Nicht einfach so drauf los. Und das machen, glaube ich, viele Unternehmen ehrlich gesagt falsch. Die erzählen immer, wie toll sie sind und was sie für Produkte haben und tolle Referenzen. Aber das allein macht ja noch keine Story aus, ne? Weil ja, eine Story ist ja eben
auch
vom Auf und Ab geprägt. Wenn man sich mal mit Disney zum Beispiel beschäftigt, ja, also wir als Eltern kennen natürlich auch alle Disney. Da stirbt ja am Anfang immer jemand ganz Wichtiges, ne? Die Mama, der Papa oder. Es geht erstmal mit einem dramatischen Thema los. Und so war es ja bei uns zum Beispiel auch mit den Eisbademeisters. Wir haben erstmal das Problem in den Vordergrund gerückt. Hier gibt es wirklich, ne, diese Obdachlosigkeit. Oder wir haben auch für einen Verein gesammelt, die sich für Kinder aus finanziell bedürftigen Familien einsetzen, also Kinderarmut. Es geht erstmal mit diesem großen, echt Problem los, was echt schmerzhaft ist. Und das erstmal auf den Tisch zu holen und dann schaut man, wie man daraus was entwickeln kann, wie man die Leute aber auch zusammenholt und jetzt nicht sagt, ich kann das alles, ich mache das, sondern wir stellen die Fragen, wir entwickeln das gemeinsam, jeder kann sich beteiligen und so wird dann eine Geschichte draus und so entwickelt sich vielleicht auch so ein Disney-Film oder so ein Pixar-Film, gibt übrigens auch ein tolles Buch drüber, dass es sich finden muss, ja, es ist also nicht glatt und es ist nicht gerade, sondern es geht auch mal hoch und runter, es passieren Dinge, die nicht klappen, die nicht funktionieren. Also wie oft wir zum Beispiel auch dann da standen und es kamen einfach keine Leute. Es ist natürlich alles so Freiwilligkeit, ja. Und dann fällt das buchstäblich auch mal ins Wasser. Aber auch das gehört zu einer guten Geschichte, dass es eben nicht klappt, ne? Dass es dann auch nochmal zu scheitern droht. Also es gibt dann auch so einen Höhepunkt und vielleicht auch nochmal so ein Tal. Und dann auch authentisch zu sein. Das ist auch ein erklärungsbedürftiges Wort, glaube ich, in dem Zusammenhang haben, aber gerade wenn man was Gutes erreichen will oder wenn vielleicht auch Marken überlegen, wie sie gute Geschichten erzählen oder auch in der internen Kommunikation, ne, wenn es um Change und Transformation geht, dann aber auch authentisch zu sein und zu sagen, dahin wollen wir und da sind wir vielleicht auch noch nicht.
Ja, wow, also lass uns noch mal kurz ein bisschen aufräumen. Erstmal von hinten nach vorne. Das Buch, von dem du gerade gesprochen hast, das können wir natürlich nicht einfach nur so anteasern. Das müssen wir auch sagen, welches das ist.
Das Pixar Storytelling Buch.
Ah, Pixar Storytelling heißt das so, ja?
Nee, ich schaue gerade mal parallel, wie das Buch heißt. Aber das können wir auf jeden Fall. Rules for Effective Storytelling based on Pixar's Greatest Films. Das können wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes tun, ja.
Super. So, und dann hat mich das gerade so ein bisschen erinnert an dieses Konzept der Heldenreise.
Ja.
Kennst du das auch?
Ja.
Ja, genau. Ich habe letztens hier einen sehr schönen Podcast auch gemacht mit der Verena Michel. Das ist Episode 167 zum Thema Dramaturgien in Transformationsprozessen. Und ich glaube, da geht es ja auch ganz viel um Dramaturgie in im Storytelling jetzt. Ja.
Ja. Genau, und was uns eben auch immer wichtig war, und es hat auch in gewisser Weise ein dramatisches Element, es geht nicht nur darum, diese Geschichte zu erzählen und zu Ende zu erzählen, sondern es geht auch immer darum, neue Geschichten zu inspirieren. Also uns war immer wichtig, dass wir das nicht alleine tun für uns, sondern dass sich vielleicht auch an anderer Stelle etwas ergeben kann, was ja tatsächlich auch passiert ist. Und dann erzählen wir diese Geschichten wieder. Ja? Dann schicken wir die Presse auch nach Hamburg und in die anderen Städte. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit meinem Podcast oder sicherlich auch mit deinem. Man möchte dadurch auch inspirieren, dass sich etwas in Gang setzt. Und so kann es auch in der internen Kommunikation, glaube ich, sein, auch wirklich zu erzählen, was klappt und was nicht klappt. Und genau das dann auch zum Anlass zu nehmen, vielleicht um über neue Themen zu sprechen. Also es sollte bestenfalls auch eine Inspiration sein, eine gute Geschichte, und nicht dann einfach nur abgeschlossen sein. Also es dürfte auch gerne ein Impuls sein, finde ich.
Ja, da jetzt nochmal genauer hingeschaut. Also ich meine, zu sagen, ja, da frieren jetzt Obdachlose und deswegen gehen wir jetzt ins Wasser und frieren auch, ist jetzt nicht so dann die tolle Geschichte, ne?
Ja.
Also wie genau habt ihr die denn dann erzählt?
Wir haben uns erstmal einen guten Titel oder einen Hashtag, wie man dann in diesem Zusammenhang sagt, auch überlegt, damit das Ganze auch irgendwie griffig wird. Also man würde sagen, also fast wie so ein Claim, ne, würde man vielleicht im Marketing sagen. Und unser Hashtag war ein bisschen lang, aber der hat sich dann auch etabliert. Wir springen für Wärme ins kalte Wasser. Das war so der Hashtag. Mhm. Und wir haben also versucht, gar nicht so viel nur über uns zu sprechen, sondern wir haben dann eben auch diesen Obdachlosenhilfeverein besucht. Wir haben dort auch mit denen, die es machen, Videos gedreht, haben die erzählen lassen von ihrer Arbeit. Und deswegen sind dann auch Leute gekommen, sowohl mit ins Wasser als auch um zu spenden und um uns zu unterstützen, weil sie gesehen haben, wofür es ist, was die wirklichen Probleme sind, warum es diese Obdachlosigkeit gibt und wie man da vielleicht auch ganz konkret helfen kann. Und wichtig war eben für uns, diesen Zusammenhang herzustellen. Also wir springen für Wärme ins kalte Wasser. Und das hat sich dann so ein bisschen auch übertragen auf die weiteren Geschichten, die wir dann angestoßen haben. Aber wichtig war eben nicht nur das zu machen, wir machen das jetzt, damit wir zeigen, wie cool wir sind oder was wir uns so trauen, sondern dafür machen wir das und so endet dann die Geschichte auch wieder, so wie sie begonnen hat. Das heißt, wir sind dann jedes Mal auch immer bei dem Verein, das sind in der Regel Vereine, für den wir gesammelt haben, und wir gehen dahin und wir zeigen auch, was mit dem Geld dann passiert, ne? Und da sind halt mittlerweile in diesen 5, 6 Städten schon über 150.000 Euro zusammengekommen, was wirklich Wahnsinn ist.
Ja.
Und das wird dann nicht nur mit so einem Scheck, mit einem Foto, aber auch wirklich, also was, wofür wird es jetzt ausgegeben? Und dann geht die Geschichte quasi immer weiter und startet fast wieder neu.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja tatsächlich häufig ein Problem, ne? Man möchte dann Gutes tun.
Ja.
Und ist dann eben doch wieder auf jemanden angewiesen, der das dann organisiert. Und das heißt, da sind wir dann wieder bei irgendeiner Institution, der man auch vertrauen muss oder die dann eben auch hoffentlich ja auch die richtige ist und die dann auch mit dem Geld wirklich das macht.
Ja. Ne?
Und das sind dann ja eben manchmal auch diese Rohrkrepierer, wenn man dann eben da einen Fehler gemacht hat, dass dann alle sagen, na super, ja, und dann ist es
genau
wieder relativ schnell tot.
Ja. Und die Spendenbereitschaft ist ja runtergegangen in Deutschland. Das hat natürlich auch mit der Inflation und mit diesen ganzen Themen zu tun, die Krisen. Es hat aber auch ein bisschen, glaube ich, mit einer Vertrauenskrise zu tun, weil man eben nicht so ganz genau weiß, wo das landet. Und man befürchtet vielleicht, dass das doch nochmal für hohe Gehälter oder für was auch immer drauf geht, was glaube ich, in den meisten Fällen unbegründet ist. Und ich glaube, die ganzen großen Organisationen, die machen einen guten Job. Auch die sind nicht perfekt, aber wir stehen halt dafür, wir repräsentieren das sozusagen, und wir sind ja auch kein gegründeter Verein. Und das Geld landet auch gar nicht bei uns, ne? Sondern wir haben eigentlich mit dem Geld gar nichts zu tun, sondern wir arbeiten dann zusammen mit Better Place zum Beispiel, was ja so die größte deutsche Spendenplattform ist, oder mit Sparkassen, die auch manchmal Crowdfunding-Plattformen haben. Die Ostseesparkasse Rostock hier bei uns hat dann 99 Funken, also auch eine Plattform, Dort kann der Verein diese Aktion einrichten und dort können dann alle die Spenden direkt dorthin spenden und es wird an den Verein ausgezahlt. Und dadurch räumst du natürlich so gewissermaßen auch diese Zweifel aus, ne? Weil du gar nicht so Verdacht läufst, dass man es irgendwie missbrauchen könnte. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch transparent zu sein, was passiert mit dem Geld und es auch zu zeigen, hier ist es und die machen das damit. Das ist natürlich auch ganz wichtig, damit man diese Geschichte auch glaubt, ne?
Ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz anmerken, weil es ist so ein spannendes Thema, ne? Wenn man jetzt nämlich wirklich helfen möchte, die Organisation im Kopf hat, Vertrauenskrise, du meintest gerade, dann ist da manchmal die Angst dahinter, dass das dann in hohe Gehälter fließt. Und dann denke ich immer so, ja und? Also, weil, ne, es ist die Leute, die sich für Organisationen engagieren oder die bei gemeinnützigen Organisationen arbeiten, die machen ja hochqualifizierte Jobs und die haben es auch verdient, finde ich, ein gutes Gehalt dafür zu bekommen. Ne? Weil das ist dann immer so dieser Denkfehler, dass man sagt, alle, die bei solchen, ne, sozial orientierten Unternehmen oder Organisationen arbeiten, die dürfen dann auch nichts verdienen oder die müssen sich eigentlich ihr ganzes Leben aufopfern für diesen Zweck.
Als ob die dann alle ehrenamtlich dort unterwegs wären, ne?
Ich meine, klar, es arbeiten natürlich auch viele mit Ehrenamtlichen, auch unsere ganzen großen Wohlfahrtsverbände, Rettungsorganisationen, natürlich, die sind alle auch auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Ne? Und gleichzeitig kann man da ja nicht alleine drauf setzen. Also das war mir jetzt gerade nur noch mal so, ich finde das immer so, ich finde das immer so absurd. Ja, also.
Ja, und ich glaube, wir denken in Deutschland immer echt so in Schwarz und Weiß. Ne? Wir haben die Wirtschaft und dann haben wir vielleicht noch die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, die das irgendwie so machen soll. Ich habe mich auch gerade mit dieser Branche eine Zeit lang beschäftigt, weil wir haben in der Zeit, als ich eben bei Mandarin, bei dieser Digitalagentur war, haben wir ein mobiles Intranet entwickelt und genau für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft auf den Markt gebracht. Und da hatte ich ganz viel zu tun mit DRKs zum Beispiel. Und das ist eine unheimlich wichtige Arbeit, eine unterbezahlte Arbeit sogar in der Regel.
Ja, eben. Ja.
Und deswegen ist es gut, dass du es nochmal ansprichst. Aber du weißt ja, ne, die Medien jagen dann immer irgendwelche Stories und irgendwelche schwarzen Schafe gibt es leider überall.
Ja. Naja, total. Wenn jetzt jemand mitmachen möchte bei Eisbademeister, wie geht denn das jetzt am besten?
Ja, wie kann man mitmachen? Das ist eine gute und wichtige Frage. Wir wollen natürlich, dass viele mitmachen, gerne auch mitbaden. Also am besten, man startet im Sommer und geht dann im Herbst einfach weiter und dann schafft man es auch im Winter. Man gewöhnt sich langsam dran. Oder man unterstützt einfach unsere Aktion oder auch andere. Es geht natürlich auch nicht nur um uns, sondern überall dort, wo Leute sich auch für einen guten Zweck einsetzen, indem man das teilt, indem man die eigene Reichweite nutzt, die eigenen Netzwerke damit auch bespielt. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also wir sind ja auf Instagram gestartet und haben dann irgendwann uns eine Webseite angelegt und sind auch auf LinkedIn zum Beispiel, würde man sagen, passt so etwas zu einem Business- oder Karrierenetzwerk? Ja, tatsächlich, weil auch viele Unternehmen, die das unterstützen, sagen, das sollten mehr Leute erfahren, damit mehr Leute das auch unterstützen können und mitmachen können. Und es setzt quasi auf ein Miteinander, auf ein Netzwerken. Und hier geht vielleicht auch so ein bisschen das rein Wirtschaftliche mit dem Engagement für einen guten Zweck ganz gut zusammen. Einige machen das vielleicht auch aus Employer-Branding-Gründen, aber wir sind so oder so dankbar. Und also man kann das teilen. Und natürlich kann man auch was spenden. Ne? Das ist natürlich am Ende, worum es uns geht. Das können kleine Beträge sein oder größere. Wir haben auch schon so Challenges gemacht. Das heißt, Unternehmen spenden dann für jeden, der sich traut, mit reinzugehen. Dann haben wir also die Aufgabe, möglichst viele zusammenzutrommeln. Am 1. Januar hatten wir 280 Leute im Wasser bei strömendem Regen und hatten einen Sponsor. Und da kamen dann alleine schon über 8.000 Euro zusammen. Also auch das ist möglich. Einfach kreativ schauen, wie man diese Geschichte zusammen erzählt. Es gibt also ja nicht diesen Drehbuchautoren, der sagt, so muss es jetzt sein, sondern es ist eigentlich offen. Und auch das ist ja schön.
Genau. Und vielleicht noch letzter Punkt, der mir so aufgefallen ist. Natürlich dreht es sich um diesen guten Zweck, eben die Obdachlosenhilfevereine zu unterstützen. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, das Eisbaden an sich nach vorne zu bringen. Ne? Und diesen positiven Effekt für den Einzelnen, der es tut.
Ja, es baut auch Stress ab. Also ich weiß nicht, ob du schon mal im kalten Wasser warst.
Nur in der Sauna.
Finden wir, lieben wir auch. Aber wenn du nach der Sauna dann auch nochmal kalt duschst, also du tust wirklich was für deine Gesundheit und du hast danach nochmal so einen frischen, klaren Kopf. Es ist auch auf dieser Ebene wunderbar. Und insofern ist das Gott sei Dank eben auf ganz vielen Ebenen, in vielen Bereichen eine gute Sache. Probiert es also gerne mal aus. Auf eisbademeisters.de gibt es dann auch noch mehr zu dieser Story und vor allen Dingen auch zu denjenigen, die das da mit auf die Beine stellen.
Ja, super. Echt tolle Story. Du hast aber gesagt, du hast darin ja auch für dich ein Muster erkannt oder ne, zumindest höre ich das so raus. Du hast gemerkt, aha, es geht darum, eben die Geschichten zu finden, sie zu erzählen, sie auch richtig zu erzählen, sie so zu erzählen, dass sie die Menschen eben auch erreicht. Und das ist ja im Bereich Organisationsentwicklung auch extrem wichtig. Ja. Und du hast auch schon angeteasert, in unserer Vorbereitung, dass du natürlich auch in deiner Arbeit es nutzt für die Projekte, die du oder die ihr macht. Das wäre natürlich toll, wenn du da auch noch mal ein Beispiel teilen könntest.
Ja, gerne. Also ich glaube, viele kennen ja auch das Magazin Neue Narrative. Das hat ja schon diesen interessanten Titel. Also warum eigentlich neue Narrative? Und Narrative sind gewissermaßen ja auch Bausteine, die wir benutzen können, um eine Story zu erzählen. Es ist auch eine gewisse Ausrichtung. Wohin soll das gehen? Wofür erzählen wir jetzt eigentlich eine Geschichte? Und man kennt das vielleicht so aus der Vergangenheit in Unternehmen. Da hat dann der Vorstand oder die Geschäftsführung so die Geschichte erzählt. Wir sind ein tolles, erfolgreiches Unternehmen und wir müssen jetzt alle ranklotzen. Das ist ja in vielen Unternehmen so diese Story gewesen. Und wenn es jetzt aber um Veränderungen geht, dann geht es, glaube ich, immer darum, auch die guten und manchmal auch kleinen Geschichten des Gelingens, des Ausprobierens und des Lernens zu erzählen. Und deswegen ist interne Kommunikation für uns auch so wichtig und auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Und alles, was wir so machen und anbieten, Formate, in denen wir zusammenkommen, wir haben zum Beispiel auch so ein Lunch-and-Learn-Format, all das erzählen wir dann wiederum auch als Gesprächsgrundlage, damit es als Impuls vielleicht auch wirkt in die Gruppen, in die Teams, um das aufzunehmen und zu schauen, ob man dann darauf basierend eine eigene Geschichte startet, ein eigenes Thema draus macht. Und das wird natürlich nur dazu kommen, wenn wir es auch nicht nur gut machen, sondern auch gut erzählen. Und dann sind wir natürlich auch bei einer gewissen Emotionalität, also und auch einem gewissen einer gewissen Vision, wofür das alles überhaupt gut sein soll. Es soll ja keine Selbstbeschäftigung sein, sondern wir wollen ja eben auch zeigen, wie das den Menschen hilft, ja, wie es ihnen hilft, produktiv zu sein, wie es ihnen vielleicht auch hilft, flexibler zu arbeiten, das mit der Familie zu vereinbaren. Und ich glaube, es wäre schade, wenn man gute Dinge anstößt und keiner davon weiß. Das heißt, wir wollen also die Dinge erzählen. Wir arbeiten auch mit dem Vorstand, mit Führungskräften und sprechen auch mit ihnen darüber, was sie vielleicht auch in dieser als Rolle quasi annehmen, ja, in dieser Geschichte. Denn auf die schauen ja alle, auf die Führungskräfte. Und das Lied, was die singen oder die Geschichte, die die erzählen, die ist ja dann oft so als die gültige im Raum. So ist das hier offensichtlich. Aber gerade in Zeiten, in denen auch Social Networks in Unternehmen gekommen sind, haben auch Mitarbeitende da eine extreme Möglichkeiten, extreme Chance, auch neue Geschichten mit reinzubringen und Follower vielleicht sogar zu sammeln, wenn du so ein Social Network hast. Ich habe das kennengelernt. Und dann folgen Leute da auch, ja, wenn du auch da glaubwürdig bist und berichtest gewissermaßen und auch einlädst zu einem Dialog. Also dann kann da schon sehr viel entstehen, dann kann das schon sehr inspirieren. Und ich glaube eben, wir brauchen auch diese Inspiration. Früher hatten wir ja dieses alte Change Management, das wird jetzt irgendwie angewiesen und durchgedrückt und dann gibt es halt Verluste und ist dann halt so. Und heute wollen wir auch eher schauen, wie gestalten wir auch so einen Dialog, wie versuchen wir auch Verständnis füreinander aufzubringen. Ne, wir hatten auch schon in meinem Podcast über Silos gesprochen, warum gibt's die, wofür sind die gut? Nicht nur einfach zu sagen, weg damit, sondern ein bisschen mehr auch dahin zu kommen.
Ja. Das Thema Corporate Influencer, auf LinkedIn unterwegs sein und so weiter, Das ist aber schon noch ein bisschen anders gelagert als das, wovon du jetzt gerade redest, oder? Also du
auch,
meinst es eher intern, oder?
Hat auch mit Storytelling zu tun, Corporate Influencing. Ich würde mich selber jetzt nicht als Corporate Influencer sehen, aber ich verfolge das Thema auf jeden Fall auch mit Interesse und stelle fest, dass die meisten Corporate Influencer nicht authentisch sind, das ist zumindest mein Eindruck, sondern eben auch glänzen wollen. Ich verstehe, warum sie glänzen wollen, aber das ist eigentlich mehr Werbung im negativen Sinne oft. Aber man erzählt natürlich schon eine Geschichte, nur ist sie eben oft nicht authentisch, sondern man erzählt eben, wir waren auf der OMR, ne, wir sind heute mit dem tollen Teamausflug. Man erzählt die Highlights. Und nur die Highlights sind es eben nicht. Ne? Das ist, was wir vorhin beim Employer Branding hatten. Sondern man muss eben auch als Corporate Influencer vielleicht mal davon berichten, woran man gerade arbeitet. Aber das trauen sich natürlich die wenigsten, weil man nicht angreifbar sein möchte, sondern man möchte eine Erfolgsstory erzählen. Obwohl wir eigentlich alle wissen, dass Erfolgsstories total langweilig sind. Ja? Also wenn du dir auch diese Kundengeschichten manchmal durchliest auf Websites von Beratung oder so, es ist alles so langweilig, es ist alles so perfekt und geradlinig, so ist es ja nicht im echten Leben, ne? Sondern einfach mehr zu erzählen, okay, was war das Problem und die Herausforderung, aber wie haben wir uns dem genähert, was hat vielleicht auch nicht auf Anhieb geklappt, was haben wir daraus gelernt, ne? Diese Dramaturgie wiederum. Und die muss man jetzt nicht in allen Details ausbreiten, aber diese Geradlinigkeit ist halt das Langweiligste und Unglaubwürdigste, was es gibt. Ja. Und da würde ich mir halt wünschen, dass auch auf LinkedIn noch mehr passiert. Und es gibt ja auch gute Beispiele. Ich will das jetzt auch gar nicht alles schlecht machen. Es gibt auch gute Beispiele, wie Menschen dort authentisch berichten aus dem Unternehmen und vielleicht auch aus ihrem eigenen Leben. Das finde ich persönlich auch am interessantesten, wenn es sich so ein bisschen mischt. Denn wir sind eben als Menschen ja vielseitig und nicht nur Arbeitswesen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, ich habe gerade noch so gedacht, es ist ja für viele aber auch so eine Grenze, ne, da wirklich Schwäche zu zeigen. Und es ist so verständlich, weil ich meine, die ganze, wenn wir jetzt wieder auf die Beratungsbranche schauen, ich hatte jetzt, ich glaube, gestern war ein Termin mit einem neuen Kunden und dann war auch eine Kollegin dabei und die hat dann auch gesagt, ja, könnten Sie uns denn zum Schluss nochmal so 1, 2, 3 so Best Practices, also so wo sie quasi das so angewendet haben und wo das dann ganz erfolgreich was verändert hat. So.
Ja.
Und dann habe ich darauf natürlich brav geantwortet und habe aber selber gedacht, ja, aber was ist daraus jetzt wirklich zu lernen? Wieso ist das jetzt interessant? Ja, es wäre doch viel interessanter zu fragen, wo wird's hakelig oder so. Aber das, damit kann man sich eben nicht verkaufen, ne?
Ja, also das ist die spannende Frage. Ja, wie macht man also ein Marketing, das erfolgreich ist, also das Ziel erreicht und trotzdem nicht nur in Behauptungen unterwegs ist? Wir hatten auch mal einen Podcast gemacht, da waren wir eingeladen, also der Jörn und ich, wir haben diese Eisbademeister-Sache mal gegründet. Wir waren mal beim Deutschen Marketing-Club eingeladen. Die haben auch so einen offiziellen Podcast. Es gibt ja ganz viele Marketing-Clubs in allen Großstädten in Deutschland und die haben so einen zentralen Podcast, da waren wir drin. Da ging es um die Frage, was können eigentlich Marken für ihr Marketing lernen von so Community-Building und Storytelling-Ansätzen, wie wir sie verfolgt haben. Ja. Und da haben wir eben auch gesagt, dass man darüber mal ganz neu nachdenken müsste. Es geht aber nicht darum, jetzt alle Schwächen auszubreiten in der Öffentlichkeit, das würdest du ja auch als Person niemals machen, sondern einfach diese Story so zu erzählen, dass man auf dem Weg ist. Ich finde, das würde schon reichen. Ja. Man muss nicht das Perfekte vorspielen, das ist einfach, ne, das erkennt man, dass es nicht echt ist, sondern einfach zu sagen, wir sind auf dem Weg, wir haben vielleicht sogar eine Vision oder ein Zielbild, es kann sich auch nochmal weiterentwickeln, da sind wir gerade, da kommen wir her. Das machen wir zum Beispiel auch beim DSGV. Das ist jetzt ein Verband. Das ist vielleicht per se kein sexy Start-up, aber wir setzen halt so ein bisschen in den Vordergrund im Employer Branding, wofür wir das tun, diese Gemeinwohlorientierung, dass es auch ein Arbeitgeber ist, der was für die Leute tut und dass man auf dem Weg ist, ne? Dass man sich weiterentwickelt, dass man vielfältig ist. Und das ist, glaube ich, ein guter Geschichtenerzählansatz. Nicht nur zu sagen, wir sind super cool und bewirb dich jetzt, komm an Bord und rock das mit uns, sondern hier gibt's viel zu tun, auch das vielleicht zu erzählen. Ne? Es wird nicht immer einfach sein. Vielleicht kennst du ja diese diese Geschichte von dieser legendären Jobanzeige von dem Ernest Shackleton, der...
Nein!
Das führt uns jetzt ganz woanders hin, aber es gab zumindest so eine legendäre Jobanzeige, die Anfang des 20. Jahrhunderts geschaltet sein sollte. Darüber wird diskutiert, ob die echt war oder ob das überhaupt so war, aber können wir mal verlinken. Ernest Shackleton, der ist also durch die Antarktis gereist, 1900, ich glaube zur Zeit des Ersten Weltkriegs, und hat eine Stellenanzeige veröffentlicht in der lokalen Zeitung, wofür er Leute sucht. Und da war es sinngemäß so für ein großes Abenteuer. Das war so das Attraktive. Aber Rückkehr ungewiss. Und dann hat er also diese Strapazen aufgezählt.
Ne? Ja, genau.
Da haben sich ja offensichtlich sehr viele beworben. Vielleicht ist das auch eine Legende. Aber ich finde das so grundsätzlich schon gut zu sagen, es wird nicht leicht. Im Gegenteil, es könnte echt schwierig werden. Mhm. Aber es ist eine gute Sache und es lohnt sich. Und das finde ich, ist ein schönes Narrativ.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, lieber Gabriel. Auf dem Weg sein. Wir sind auch auf dem Weg. Wohin bist du denn gerade auf dem Weg?
Ja, so eine schöne offene Frage am Ende nochmal. Also ich bin auf dem Weg, all das, woran ich arbeite, an diesem Podcast-Projekt, an im Winter diese Eisbademeisters-Geschichte, dann auch diese Festanstellung, nochmal etwas zu stricken, was das nicht nur verbindet, weil es sich überlagert, sondern weil es das nochmal so in einer Tätigkeit vielleicht bündelt. Und also connecting the dots sozusagen. Wie verbindet man all das, was man schon gelernt hat und wie bringt man es zusammen? Und dann eben auch so unterschiedliche Dinge, vermeintlich unterschiedliche Dinge wie Marketing und Organisationsentwicklung. Das verbindet uns ja beide offensichtlich. Ja. Wie bringt man das zusammen und was macht man daraus? Das interessiert mich gerade.
Ja. Dann sollten wir uns dazu nochmal irgendwann unterhalten.
Sehr gerne.
Für heute ganz herzlichen Dank, lieber Gabriel, dass du dir die Zeit genommen hast und hier deine schönen Geschichten mit uns geteilt hast.
Ich danke dir für die Einladung.
Gerne. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.